serious about giving up your career just to get back with your ex-wife?
What if I am?
It's disgusting.
Real men don't need women.
Hammer, without women, you would never have been born.
Prove it.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Darmüberwachung. Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme. Schon dabei.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Hallo miteinander, es ist Abend um 7 Uhr, am ersten Samstag im Monat. Da ist der Hackerfunk. Ich wundere da jetzt vielleicht, dass wir da so eine happy, lustige Melodie im Hintergrund haben. Der Hackerfunk. Wir, also ja, ich als quasi als Anchorman. Ich bin offiziell Rockstar geworden. Und zwar hat der Hackerfunk ist unter den National Winners vom European Podcast Award in der Kategorie Non-Commercial. Oder? Ist es Non-Commercial? Ich glaube, ja. Hat mich sehr gefreut. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Hackerfunk dort überhaupt nominiert war, bis ich dann vom CCC Zürich Vorstand ein Mail weitergeleitet bekommen habe. Und bin auf die Webseite schauen und ja, tatsächlich, Hackerfunk, schön verlinkt, ist unter den Gewinner. Der effektiv europäische Gewinner wird noch ausgelost oder irgendwie kann man glaube sogar auch abstimmen. Ich tue den Link in die Shownotes. Ihr wisst ja, das gehört sich so im Hackerfunk. Sobald die Sendung dann online ist, das müssen wir ja jetzt mal machen. Und noch 58 Minuten Zeit. Trotzdem, die für mich abgestimmt haben oder der mich nominiert hat, ich weiß es, der oder die, ich weiß es nicht. Vielen Dank. Und natürlich auch all diesen Gästen, die immer dazu beigetragen haben, dass der Hackerfunk so ein Erfolg wird. Und Gäste wie zum Beispiel jetzt auch heute der Robert. Sag mal etwas.
Salut zusammen, da ist der Robert.
Hallo, ja, gut, ich höre mich, das ist wunderbar. Dann ja, stelle ich doch gerade mal schnell vor, dann kann ich da nämlich die Lautstärke ein bisschen anpassen.
Okay, also ich arbeite auch als Unix-Sysadmin, wie eigentlich die meisten, die da so als Gäste schon gewesen sind. Ich habe mich schon immer sehr für das Thema Kryptographie interessiert und bin natürlich jetzt relativ froh, dass ich da mit dem Venti zusammen mal so eine Sendung machen darf.
Ja, ich bin froh, dass du Zeit hast, um etwas über das interessante Thema zu erzählen. Gut, dann habe ich noch etwas weiteres, nämlich der Hackerfunk ist auch ein Podcast und damit eigentlich ein Audioblog, wenn man so will. Und Blogger, die haben untereinander einen netten Brauch, sich Stöckli zuzuwerfen. Und der Hackerfunk hat auch ein Stöckli bekommen aus München, und zwar vom Björn von den Podshots. Am besten, ich lasse das gerade mal ihn selber erzählen. Na, das ist aber das letzte Stück. Ey, caramba.
This is the Podshots Podcast, your weekly 15-minute music show, coming to you almost live from Munich, Germany. Now here's your host, Björn Winkler.
Tom in Muck hat mir ein Stöckchen zugeworfen. Stöckchen zuwerfen ist ein Brauch unter Bloggern. Hierbei werden, ähnlich wie bei einem Staffellauf, die Stafette von einem Läufer zum nächsten gegeben wird, eine Frage oder ein Thema von einem Blog zum nächsten weitergereicht. Das Stöckchen, das mein Blog bzw. mein Podcast getroffen hat, ist die Frage, welcher der sechste Song im sechsten Ordner auf der Festplatte ist. Alternativ auch von der sechsten CD im Regal oder, und das nehme ich, aus der sechsten Playlist. Meine sechste Playlist in iTunes heißt bezeichnenderweise Collection 3. Der sechste Song daraus ist dieser hier. Catch Me in der 6,5-Minuten-Version aus dem deutschen Film Bandits mit Katja Riemann und der unübertroffenen Jasmin Tabatabai. Das Stöckchen kam von Askari über Tom und Muck und hiermit reiche ich es an Venti in der Schweiz weiter. Venti, sag uns doch, welches ist dein sechstes Lied in deinem sechsten Ordner? Lass es uns am besten in deinem Podcast Hackerfunk hören. Alle Links zu Askari, Tom & Muck und Venti natürlich unter www.podshots.de.
Ja, Björn, vielen Dank. Ich habe mal geschaut, die sechste CD bei mir, die hat gar keinen sechsten Track gehabt. Dann habe ich gefunden, okay, ich tue das ganz leicht abändern. Und ich habe dann einfach die sechste CD aus dem sechsten Fach genommen und das sechste Stück davon ist Patent Ochsner, von hinten rauf und vor. Ja, ganz genau. Also, ums Vogeln geht es jetzt aber heute nicht. Wir versuchen doch noch irgendwie jugendfrei zu bleiben. Im IRC, auf irc.kastref.ch, im Channel Gartenhag Hackerfunk, sind schon wild am Diskutieren, dass arme Laura jetzt noch muss Suiza-Gebühr zahlen. Ganz recht, das ist urheberrechtlich geschützte Musik gewesen. Wenn ihr den Podcast hört, dann werde ich dort ein Stück rausschneiden, allenfalls anspielen, damit man hört, wie es ungefähr tönt. Ich kann mir das da sonst nicht leisten. Das Radio Laura natürlich zahlt Suiza-Gebühr. Ich muss nachher so einen komischen Zettel ausfüllen. Habe ich noch nie gemacht. Ihr wisst, wenn ihr regelmäßig den Hackerfunk hört, wir spielen freie Musik. Ja, so, genug geschwätzt, genug Mitteilungen. Kommen wir zum eigentlichen Thema, weil das ist nämlich wirklich spannend. Es geht um die Geschichte von der Kryptographie. Und wenn ihr da auch wenn ihr mitschwätzen wollt, dann haben wir zum einen, wie schon vorhin erwähnt, das IRC, also ein Chat. Und eben irc.chaostreff.ch. Der Kanal heisst Hackerfunk mit einem Gartenhag-Zeichen vorne dran. Oder ihr könnt auch direkt ins Studio anrufen, darum senden wir ja live auf Telefonnummer 044 567 2400 044 567 2400. Telefonleitungen sollten das mal sogar offen sein. Ich habe extra noch geschaut. Der Hosli, der vorher eine Sendung gemacht hat, da live, hat Telefonleitungen besetzt gehabt. Keine Ahnung. Dann, gut, Robert, jetzt kommst du zu Wort. Kryptographie, also Verschlüsselung. Die Geschichte, wann fährt denn das ungefähr an? Also, wann ist der erste Mensch gewesen, der etwas zu verbergen gehabt hat und gefunden hat, er will da jetzt etwas machen?
Ja gut, das hat also schon sehr, sehr früh angefangen. Man weiß schon zum Beispiel aus der Antike, dass im alten Griechenland Botschaften verschlüsselt oder wenigstens verdeckt übermittelt worden sind. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel, etwa 400 vor Christus haben die Perser so einen Überraschungsangriff auf die Griechen machen wollen. Und die haben das auch relativ gut geheim gehalten. Aber es hat immerhin hat's einen gehabt, der in Persien gewohnt hat und der hat das mitbekommen. Und der hat gedacht, er müsse da seine Landsleute warnen. Was der dann gemacht hat, ist, er hat so die Tafeln genommen, die man früher so gehabt hat. Mhm. Die also haben
so Wachstafeln
sind so das. Wachstafeln, genau, ja. Die sind, also das ist im Prinzip unten drei Holz gewesen und ist mit Wachs überzogen gewesen und auf das Wachs hat man draufgeschrieben. Was der eigentlich gemacht hat, ist, er hat dann nachher die das Wachs weggenommen, hat irgendetwas ins Holz eingeritzt und das Ganze wieder mit Wachs überzogen und das so nach Griechenland geschickt.
Das ist jetzt zwar eigentlich weniger Verschlüsselung, sondern mehr, also weniger Kryptographie, sondern Steganographie, aber die beiden Gebiete gehen eigentlich ein bisschen Hand in Hand.
Das ist durchaus richtig so, ja. Also, wobei ich denke, man kann das eigentlich auch zusammen behandeln. Auf jeden Fall als Resultat von dieser ganzen Aktion hat der ganze Überraschungsangriff von der Perser nicht wirklich funktioniert und die Griechen haben dann die Zeit auch nutzen können, um eine Flotte zu bauen. Und ja, wie wir vielleicht noch aus der Geschichte wissen, da ist, dann so, ist es dann zur Schlacht von Salamis gekommen, wo die Perser ziemlich schlecht ausgesehen haben. Also ein Beispiel dafür, wie verschlüsselte Übermittlung von Nachrichten oder versteckte Übermittlung von Nachrichten doch in der Geschichte sehr, sehr wichtig war.
Ja, da gibt es, glaube ich, noch weitere Beispiele, wo es wirklich um Leben und Tod geht. In Bezug auf Verschlüsselung oder eben schwache Verschlüsselung, wo der Find dann hat können knacken.
Ja, also so ein sehr eindrückliches Beispiel ist da Mary Stuart gewesen. Sie ist Königin von Schottland gewesen und hat eigentlich, wäre gern Königin von England geworden. Das hat natürlich der Königin von England nicht so wahnsinnig gut gefallen.
Ist noch verständlich, ja.
Ja, das sehe ich eigentlich auch so, ja.
Also wenn ich jetzt irgendwie ein König oder Königin wäre, ja.
Ja, als Resultat hat sie dann einfach Mary Stuart eingesperrt in Kerker. Und lustigerweise hat sie eigentlich nicht umbringen lassen, weil das sind, die sind verwandt gewesen. Das sind, glaube ich, Cousinen gewesen, wenn es mir recht ist. Und das heisst, sie hat sich immer gesträubt, da etwas dagegen zu machen. In der Zwischenzeit hat Mary Stuart probiert, einen Umsturz in England herbeizuführen. Und sie hat das gemacht, indem sie verschlüsselt mit Kollegen, mit Verschwörern kommuniziert hat. Dummerweise sind die Nachrichten sind abgefangen worden und die Verschlüsselung war eben nicht so wahnsinnig stark gewesen. Das heisst, es hat dann...
Sind ihr auf die Schliche gekommen?
Genau, also es hat da so Spezialisten gegeben, die haben es dann geschafft, das zu entschlüsseln. Und ja, das ist dann, wo es dann nachher zum Prozess gekommen ist, ist das eigentlich der Grund gewesen, wo der Mary Stuart dann nachher den Kopf gekostet hat.
Seinen Kopf kürzer gemacht. Ja, ja. So kann es gehen. Also Verschlüsselung ist ja ein gefährliches Thema auch. Und du hast vorhin in der Vorbesprechung zur Sendung hast du gesagt, im Ersten Weltkrieg hat die Verschlüsselung auch eine wichtige Rolle gespielt.
Ja.
In Bezug auf die Amerikaner.
Ja, also grundsätzlich könnte man eigentlich sagen, dass ein Grund, wieso die Amerikaner überhaupt in den Ersten Weltkrieg eingegriffen haben, der hat damit zu tun gehabt, dass die Deutschen probiert haben, eine Nachricht verschlüsselt an Mexiko zu übermitteln. Weil das Ziel der Deutschen wäre zu der Zeit eigentlich gewesen, dass Mexiko Amerika angreift, damit Amerika die ganzen Kräfte auf dem eigenen Kontinent binden muss und so nicht in den Krieg eingreifen kann.
Da war Mexiko aber noch ein bisschen grösser gewesen als heute, oder?
Ja, es war grösser gewesen und vor allem, man darf nie vergessen, es war kurz nachdem gewesen, dass Mexiko Kalifornien und New Mexico Amerika verloren hat. Also da war die Stimmung nicht so wahnsinnig gut gewesen.
Ja gut, ich weiss nicht, wie die Stimmung, wie es jetzt denn ist im Moment, aber mit dem eisernen Vorhang, den die Amerikaner im Süden bauen.
Ja gut, aber jetzt schweifen wir glaube ich fast ein bisschen vom Thema ab. Also.
Das ist auch wieder wahr, ja, stimmt.
Anyway, also es ist... Die Depesche, die da verschickt worden ist, die ist als berühmte Zimmermann-Depesche eigentlich in Geschichte eingegangen. Und auch die Depesche ist wieder von den Engländern abgefangen worden und die haben sie entschlüsselt.
Okay, und dann haben die Amerikaner gefunden, das lassen wir uns nicht bieten.
Ja, also sie haben es dann doch den Amerikanern weiterverzählt und die Amerikaner sind dann doch davon überzeugt gewesen, dass es Sinn macht, den Krieg einzugreifen. Und das ist ja sehr wahrscheinlich, das dann schon ziemlich matchentscheidend gewesen für den Ersten Weltkrieg.
Ich denke es, ja. Gut. Dann die Amerikaner zu Hilfe eilen, ja. Ja, no. Gut. Okay, so viel geschichtlichen Abriss. Nach der Botany Bay mit dem Stück Voices schauen wir dann mal einzelne Verschlüsselungsmöglichkeiten an. Und auch versuchen, das ein bisschen zu erklären, so gut es geht über das Radio. Aber da eben, wie gesagt, sind zuerst mal Botany Bay mit Voices.
Do you?
Botany Bay, Oasis. Ihr hört den Hackerfunk mit der Geschichte rund um Kryptographie. Jetzt ist mir gerade vorhin im IRC gesagt worden, ich soll überhaupt zuerst mal erklären, was denn Kryptographie eigentlich heisst und was Steganographie heisst, auch gerade noch. Krypto ist, Robert, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, ist, glaube ich, griechisch.
Ja, das ist richtig, ja.
Und bedeutet so viel wie verborgen oder versteckt. Und Graph, das heisst so viel wie schreiben oder zeichnen. Die Übergänge sind da fließend, also verborgen schreiben. Also man schreibt etwas, wo man aber nicht einfach so sieht. Nur wenn man weiss, dass es da ist und wenn man weiss, wie man es sieht. Steganographie ist eigentlich auch etwas Ähnliches, also versteckt. Aber der Unterschied ist dort, dass Kryptographie offensichtlich ist, dass es da etwas Verstecktes hat. Jetzt erzähle ich eigentlich ein Zeichen, ich liege im Kreis, aber egal. Ich bin ja nicht der, der es muss wissen. Also bei Steganographie zum Beispiel versteckt man. Das erste Beispiel von dem Perser war es, gewesen, oder? Wo es verraten hat an die Griechen. Mit der Tafel, das ist Steganographie. Weil wenn man nicht weiss, dass hinter dieser Wachsschicht noch eine verborgene Nachricht ist, dann findet man die nicht. Aber wenn man es weiss, dann kann man es einfach lesen. Hingegen, wenn es kryptografisch wäre, dann wäre es auf der Wachsschicht geschrieben, aber man weiss nicht, was es bedeutet. Ja.
Ja, ich glaube, so kann man das ungefähr sagen. Ja,
wenn man so stehen lässt. Gut, also, dann schauen wir jetzt mal das einfachste Beispiel an, wie man einen Text kann verschlüsseln kann. Das ist die sogenannte monoalphabetische Verschlüsselung.
Ja, also bei der monoalphabetischen Verschlüsselung tut man allgemein irgendeinen Buchstaben durch ein Zeichen setzen. Also man nimmt Alphabet, man schreibt sich das auf in einer Reihe und man schreibt unten dran, erzielt davon 26 unterschiedliche Zeichen und dann nimmt man den Klartext und jeder Buchstabe vom Klartext tut man durch das Zeichen, das unterhalb von dem Buchstaben steht, tut man das ersetzen.
Robert hat da eine gute Webseite gemacht, wo ihr das so sendebegleitend könnt anschauen. Kannst du mal schnell noch die URL sagen?
Also das Ganze wäre jetzt finden unter crypt mit crypt.net-wizard.org.
Und ja, warten wir mal, bis all die Webseiten angesurft haben.
Ja, es ist aber relativ schwierig, gewisse Sachen zu erklären und anhand von Beispielen sieht man es eben fast ein bisschen besser.
Wir machen hier Multimedia.
Stimmt, ja.
Ja, das ist halt das Problem am Radio, dass man nur Ton hat und gewisse Sachen, da braucht es halt fast noch irgendwie Bild. Also für die jetzt gerade keinen Webbrowser zur Hand haben, probieren wir es jetzt gleich noch kurz. Also sagen wir jetzt, man tut es mit C verschlüsseln. Also aus dem A wird ein C, aus dem B wird ein D, aus dem E wird ein... Ja, nein, aus dem C wird ein E und so weiter.
Ja, es kommt ja eigentlich nicht darauf an.
Zum Beispiel, oder? Ja, also
man das kann jetzt kann Beispiel, beliebig. Ja.
Oder Rot 13 ist, glaube ich, das Einfachste. Da werden einfach alle Buchstaben im Prinzip invertiert, also alle 26 Buchstaben und genau die Hälfte vom Alphabet verschoben.
Das ist zum Beispiel auch eine Variante. Also man kann da sogar noch unterscheiden. Also wenn man jeden Buchstaben einfach durch einen anderen Buchstaben ersetzt, wo gewisse Anzahl Stellen weiter hinten im Alphabet kommt, dann nennt man das sogar noch Cäsar-Substitution. Also es ist, wie es der Name auch sagt, ist der Julius Cäsar jemand gewesen, der es sehr, sehr häufig gebraucht hat.
Ja, und monoalphabetisch heisst es darum, weil jedes Zeichen immer wieder durch das gleiche Zeichen ersetzt wird. Also aus einem A wird immer irgendwie bei Rot 13 ein M, das L, M, was ist es? Naja, egal.
Aber das ist natürlich auch die sehr, sehr grosse Schwäche von dieser Form von der Kryptographie oder von der Verschlüsselung, Entschuldigung. Das Problem ist nämlich, dass Buchstaben ja nicht irgendwie alle gleich häufig vorkommen, sondern ein E kommt zum Beispiel in der deutschen Sprache deutlich häufiger vor als ein Y zum Beispiel oder ein Q oder...
Ja gut, ja, beim Q ist zum Beispiel auch noch in der deutschen Sprache so, dass nachher immer ein U kommt.
Ja, und eben genau die Strukturen von der Sprache, die kann man sich eben jetzt zunutze machen, um so eine monoalphabetische Substitution zu knacken. Mhm. Und zwar lustigerweise ist das der Erste, der das herausgefunden hat, das ist ein jemand aus dem arabischen Raum gewesen. Der hat einen sehr, sehr langen Namen und der hört mit Al-Kindi auf. den Rest habe ich mir nicht merken können. Aber der hat zum ersten Mal beschrieben, dass man, wenn man vom verschlüsselten Text die Häufigkeit von den einzelnen Buchstaben genau aufschreiben tut, dass man dann aufgrund von dieser Häufigkeitsverteilung eigentlich auf den Klartext schliessen kann, weil man weiß ja, der häufigste Buchstabe ist mit ziemlicher Sicherheit das E zum Beispiel.
Ja, also, dann kommt, glaube ich, das I nachher, oder? Ja. Also ich weiss nur von früher, vom Glücksrad und noch früher mit dem Blacky Fuchsberger auf Los geht's los, da ist immer das Ernstli gekommen. Also E-R-N-S-T-L-I sind so die Buchstaben, die, ich weiss nicht, ob sie in dieser Reihenfolge am häufigsten kommen.
Aber es sind sicher die, die sehr, sehr häufig vorkommen in der deutschen Sprache. Richtig, also, ja. Das glaube ich auch.
Und so kann man sich dann mal anfangen, eine Tabelle zu machen und den Rest kann man dann eigentlich erraten. Gut, also jetzt gibt es aber, natürlich die Leute gleich wollen sicher sein, weil ja, wir haben es vorhin gehört, die gute Mary Stuart hat ihren Kopf verloren, weil es geknackt worden ist. Und dann hat man die sogenannten, also mit polyalphabetischen Verschlüsselungen anfangen zu arbeiten.
Ja, und die Idee ist eigentlich relativ einfach. Man macht im Wesentlichen, tut man nicht mehr jeden Buchstaben mit dem gleichen Alphabet verschlüsseln, sondern man wählt ein Alphabet aus, also zielt verschlüsselte Alphabet, wo zufällig angeordnet sind. Und dann tut man den ersten Buchstaben mit dem ersten Alphabet verschlüsseln, den zweiten Buchstaben mit dem zweiten, den dritten Buchstaben vielleicht wieder mit dem dritten, beim vierten Buchstaben fängt man vielleicht wieder mit dem ersten an. Und so verhindert man das eben, dass die Häufigkeit der einzelnen Buchstaben vom Originaltext erhalten bleibend im verschlüsselten Text.
Also man sieht es auf dieser Webseite. Mittlerweile müssen auch die Leute mit dem 14.4-Modem hier offen haben. Crypt.net-wizard.org hat es ein Beispiel, wo man das Wort Hackerfunk mit dem Code HASE verschlüsselt. Also mit 4 Alphabet. Ja gut, ich sehe es von da aus, gerade nicht an meinen Laptop her. Ja.
Also eben, das ist jetzt noch eine speziellere Form.
Hallo, ich komme wieder. Also effektiv, wenn man es anschaut, aus dem A, nein, aus dem wie geht das da genau? Ja, also am besten schauen auf der Webseite an, was Hackerfunk dann gibt. Also der erste Buchstabe nimmt man mit dem ersten Alphabet. Also aus dem H wird in dem Fall ein O. Das kann man auch abzählen. Aus dem A wird, dann bleibt das A, weil das nicht verschoben wird. Und so weiter. Und effektiv Hackerfunk so verschlüsselt, würde ich dann O-A-U-O-L-R-X-J-U-K heissen.
Ja, da muss ich sagen, ist mir Hackerfunk eigentlich fast sympathischer. Also das kann man fast besser aussprechen.
Ja, jetzt ist es ein bisschen wirklich zu kryptisch. Ja,
Also die Art von Verschlüsselung, die ist übrigens jetzt gerade die spezielle, wo man sich einen Key generiert und dann auch je nach anhand von dem Key einfach die entsprechende Verschiebung nimmt. Das wird übrigens Visionär Quadrat genannt. Und die Art von Verschlüsselung, die ist fast 300 Jahre, ist man davon ausgegangen, dass man so etwas nicht knacken kann, dass das also absolut sicher sei. Und zwar ist das etwa so Zeit zwischen 1550 und 1850 gewesen.
Ah, das hat relativ lang gehebt.
Ja, das hat sehr lang gehebt und lustig ist auch, also, wie man eigentlich darauf gekommen ist, dass man so etwas trotzdem eben angreifen kann. Es ist doch immer eine Frage, der Text muss relativ lang sein. Aber was der Ansatz ist, den man braucht, man sucht im verschlüsselten Text nach Zeichenfolgen, die sich wiederholen. Also man sucht zum Beispiel sämtliche Zeichenfolgen, die die Länge 4 haben und sich wiederholen, die sucht man sich raus. Jetzt kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Zeichenfolgen auch das gleiche Wort verschlüsseln. Und aufgrund von dieser Tatsache kommt man Hinweis darauf, wie lang das Keyword ist. Also wie lang oder wie viele verschiedene Alphabete für die Verschlüsselung verwendet worden sind. Und wenn man natürlich weiss, wie viele verschiedene Alphabete verwendet worden sind, dann reduziert sich die ganze Aufgabe auf die Lösung von N monoalphabetischer Substitution. Und das ist natürlich ein Problem, das man früher schon lösen konnte.
Offenbar, ja. Gut, es gibt aber noch ausgeklügeltere Methoden, aber also mir raucht jetzt schon der Kopf. Und darum sage ich, machen wir zuerst mal noch ein bisschen Musik. Da ist der Beatcrusher mit einem Remix von der Titelmelodie von Maniac Mansion. Zurück beim Hackerfunk. Ja, monoalphabetisch, polyalphabetisch. Wir haben es gerade noch wild diskutiert im Hintergrund, dass es ja, fast nicht ohne die Webseite geht. Darum da nochmal die sendebegleitenden Dokumente sind abrufbar unter crypt.net-wizard.org, also crypt.net-wizard.org. So. Weiterhin kann man auch bei uns in IRC-Chat kommen unter irc.castref.ch. Der Channel heisst Hackerfunk mit einem Gartenhack vorne dran. Weil die teils Hacker muss man da einsperren, dass sie nicht weglaufen. Und natürlich kann man auch live ins Studio anrufen. Die Telefonnummer ist 044 567 2400. Ja, jetzt, also, wir haben gehört, polyalphabetische Verschlüsselung, die hat rund 300 Jahre gehabt. Wobei es so noch keinen Computer gehabt, also heute wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen schneller zum Knacken. Man hat dann aber auch angefangen, sich mit technischen Hilfsmitteln zu behelfen. Und das Bekannteste da ist die Enigma.
Also es ist mit ein Grund dafür, dass man probiert hat, immer mehr mechanische und technische Hilfsmittel zu benutzen, ist natürlich gewesen, dass die drahtlose Kommunikation mittlerweile erfunden worden ist. Was bedeutet, dass die Anzahl von Nachrichten, die verschlüsselt werden müssen, die ist extrem stark angestiegen.
Also wir sind jetzt in der Zeit vom Ersten Weltkrieg.
Jo.
So. Ja,
1918, 1890, so. Das ist so die Zeit gewesen, wo...
Ja gut, ja, Telegrafie gibt es natürlich schon länger.
Okay, auf jeden Fall hat man dann versucht, Geräte zu entwickeln, wo die, was man bis jetzt mechanisch gemacht hat, möglichst automatisieren haben können, nämlich Nachrichten zu verschlüsseln. Und ein sehr schönes Beispiel, auch ein sehr bekanntes Beispiel, das im Zweiten Weltkrieg eine sehr grosse Rolle gespielt hat, ist eben die Enigma gewesen. Und ich denke mir, probiere jetzt mal so ein bisschen zu erklären, wie das Ding funktioniert hat.
Also das ist eine Art wie eine Schreibmaschine, hat das ausgesehen, muss man sich das so vorstellen?
Ja, es ist ein bisschen eine komplizierte und vor allem noch eine relativ schwere Schreibmaschine gewesen. Und wie jede Schreibmaschine hat sie natürlich vorne eine Tastatur gehabt. Immer wenn man so eine Taste gedruckt hat, dann nachher hat man einen Stromkreis in Gang gesetzt. Der Stromkreis ist zuerst durch so eine Steckplatine durchgegangen und auf dieser Steckplatine hat man im Wesentlichen zwei Buchstaben miteinander vertauschen können. Nach dieser Steckplatine ist dann die erste Walze gekommen und die erste Walze, die hat, wenn man sich es von der Kryptologie her anschaut, hat die eigentlich nichts anderes als eine monoalphabetische Substitution gemacht. Das heisst, die hat irgendwelche Buchstaben in irgendwelche andere umgewandelt. Von diesen Walzen hat es drei Stück hintereinander gehabt.
Und also, wieso sind das Walzen gewesen? Das sind dann aber doch mehrere Alphabete drauf gewesen, oder? Auf der ersten Walze?
Ja, nein, grundsätzlich. Also, es sind mehrere Alphabete drauf gewesen. Mhm. Also, der Trick hinter diesen Walzen war, dass sobald man einen Buchstaben tippt hat, ist die erste Walze um einen Klick weitergegangen, um eine Position weitergegangen.
Also hat aufs nächste Alphabet
genau, hat aufs nächste umgeschaltet. Mhm. Wenn die erste Walze eine volle Umdrehung gemacht hat, also nach 26 Buchstaben, hat die zweite Walze ist die um einen Tick weitergegangen. Mhm. Und die dritte Walze ist dann um einen Tick weitergegangen, wenn die zweite Walze eine volle Umdrehung gemacht hat. Also alles in allem ist, was daraus resultiert, eigentlich eine polyalphabetische Substitution. Allerdings haben wir da eine Periodenlänge oder eine Anzahl von unterschiedlichen Alphabeten von 26 mal 26 mal 26.
Das sind, lass mich schnell rechnen.
Ja, du kannst so gut Kopf rechnen, wenn du...
ja, ja. 17.576.
Okay, ich glaube, das ist beschissen, aber okay, also es wird sicher stimmen.
Ja, gut, der Laptop hat es dann schlussendlich gewusst.
Okay, ja. ja. Gut, also nach der dritten Walze ist dann übrigens noch nicht fertig gewesen, aber das ist eigentlich, das hat man mehr gemacht, damit man die gleiche Maschine zum Ver- und Entschlüsseln brauchen können. Es hat nämlich hinten noch Umkehrwalzen gehabt, wo der Zweck hat, den Strom wieder umzukehren und der ist nachher über einen anderen Weg zurück zu der Tastatur gegangen und hat dort, also neben der Tastatur und hat dort ein Zeichen zum Leuchten gebracht, je nachdem, wie es denn so verändert worden ist.
Also man hat tippt und hat dann gesehen, der Buchstabe leuchtet auf und dann hat man es, also es hat es nicht direkt selber auf Papier gebracht, sondern man hat es müssen abschreiben oder wie?
Ja, man hätte es dann abschreiben müssen.
Ist aber fehleranfällig.
Das ist durchaus so, aber das waren halt die Mittel von der Zeit, die man dort hatte. Also, es hat noch keinen Tinterstrahldrucker gegeben und Ähnliches.
Kann das sein, dass da gewisse Völker heute noch so Maschinen nicht benutzen und darum plötzlich irgendwie UNO-Schulen bombardieren?
Gut, das weiß ich jetzt weniger.
Ja, gut. Ja, da gibt es andere Sendungen auf Radio Lora, die sich da damit mehr auseinandersetzen, warum jetzt was, wo passiert in der Welt.
Denke ich auch. Allerdings gibt es da noch einiges dazu zu sagen. Also die Steckplatine, die hat man natürlich auf verschiedene Arten verdrahten können. Also man hat, im Normalfall hat man drei Zeichen miteinander vertauscht. Welche drei Zeichen das gewesen sind, das hat man natürlich im Vornherein abmachen müssen.
Richtig, also wenn jemand das nicht weiss, dann nützt ihm die Enigma eigentlich nicht viel.
Eigentlich gar nicht, nein. Und das Gleiche hat natürlich auch für die Walzen gegolten. Die hat man im rausnehmen können und in der Position verschieben können. Also zuerst hat man vielleicht die erste vorne gehabt und die dritte in der Mitte und die zweite hinten. Und am nächsten Tag hat man vielleicht die zweite vorne gehabt und die dritte in der Mitte und die erste hinten dran.
Ah, aber die Walzen sind, die sind fix gewesen.
Nein, die hat man ausbauen können.
Ja, also, ja. Aber die Anordnung von der Buchstaben auf diesen Walzen.
Nein, auch dort hat man dran umschrauben können.
Oh mein Gott.
Also welcher Buchstaben nach oben zeigt, auch das, da hat man sich vorher darüber einig werden müssen. Mhm. Und In der Praxis hat es dann so ausgesehen, dass für jeden Monat sogenannte Codebücher geschrieben worden sind. Und diese Codebücher haben für jeden Tag enthalten A, welche Buchstaben miteinander vertauscht werden, B, die Anordnung der Walze und C, welcher Buchstabe nach oben schauen muss bei jeder von diesen drei Walzen. Mhm.
Und das haben aber alle Sender und Empfänger im Vorhinein schon gewusst?
Die sind pro Monat einmal verteilt worden, wenn es mir recht ist. Und das hat man wissen müssen, zum Entschlüsseln und zum Verschlüsseln natürlich. Mhm.
Gut, jetzt ist das aber nicht so geknackt worden, dass dem Finding jetzt wie die Schlüssel in die Hände gefallen wären, weil spätestens nach einem Monat hat es ihm wieder nichts mehr genützt.
Ja, also es ist noch interessant, wie es dann nachher wirklich dazu gekommen ist, dass man, oder mit welchen Ansatz das man gebraucht hat, um die Enigma zu entschlüsseln. Mhm. Also grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, dass da die Spionage eine sehr grosse Rolle gespielt hat. Also die Polen, die sind die Ersten gewesen, die in dem Gebiet aktiv gewesen sind. Die haben natürlich so ein Enigma gehabt, die haben gewusst, wie die Walzen aussehen, die haben gewusst, wie die innerlich Verdrahten gewesen sind. Also das ist für die eigentlich ein offenes Buch gewesen. Aber dann hat natürlich immer noch das Problem, dass es extrem viele Anfangseinstellungen gibt, aufgrund von denen, dass man verschlüsseln kann. Und das Problem ist extrem schwer zu lösen.
Ist aber dann gleich gegangen, ohne dass man die Code gehabt hat, oder?
Ja, also was man im Endeffekt dann eben auch noch herausgefunden hat, ist, dass am Anfang von jeder Meldung ist gestanden, auf welche Art man die Ausrichtung von diesen drei Walzen verändern muss, damit man den Rest vom Text entziffern kann.
Also quasi am Anfang von der Botschaft mal der Offset.
Genau, also
im Prinzip der Code wird mitgeliefert.
Genau, ja, also es ist mit dem täglichen Code ist etwas verschlüsselt worden, aber nur die ersten sechs Buchstaben, und die ersten sechs Buchstaben haben dann gesagt, okay, du musst jetzt die erste Walze, da muss das Q nach oben schauen, die zweite muss das B nach oben schauen und die dritte muss das C nach oben schauen. Mhm. Und das ist immer zweimal hintereinander, also eben, das ist zweimal hintereinander übermittelt worden. Und ein sehr, sehr findiger Mathematiker aus Polen hat anhand von dem herausgefunden, wie eine Anordnung der Steckplätze von der Anordnung der Walzen trennen kann. Wie er da zwei unterschiedliche Probleme daraus machen kann. Also wie er... Ja, das ist jetzt schwer zu erklären.
Also er hat es halt einfach fast mathematisch zerlegt, das Problem.
Genau, ja. Also man kann im Prinzip sagen, dass er dafür gesorgt hat, dass er... Es ist relativ einfach zu berechnen. Es gibt nicht sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die Walzen anordnen kann. Mhm. Aber bei den Steckplätzen, das ist relativ mühsam. Also ich meine, zwei Zahlen auswählen aus 26, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann.
Alles klar, gut. Ja, mir reicht der Kopf immer mehr. Ich kann mir vorstellen, dass das eine oder andere da draußen genau gleich geht. Machen wir mal noch wieder ein Stück Musik. Ja, bald mal schauen, dass es mit der Zeit aufgeht. Und dann schauen wir noch Public Key Encryption an, also wo der Schlüssel bekannt ist. Zuerst aber ein Stück Why von Gary Tipping.
What is written
der Gary Tipping mit Why ist das gewesen. Und im IAC sind sie fleissig am Diskutieren gewesen. Der Mogli, den kennen die von der letzten Sendung, hat gemeint, ich soll unbedingt noch sagen, die beste Seite in Sachen Kryptographie sei www.kryptochef.de. Und der Bones hat gemeint, wie es denn mit unfreiwilliger Verschlüsselung im Sinn von AppStick stech, ja, wird vielleicht jetzt ein bisschen sehr knapp mit der Sendezeit, wenn wir das durchnehmen, neben dem, dass das eigentlich gar keine Verschlüsselung ist. Aber der Bones hat mich darauf gebracht, ich habe ja ganz vergessen, das Stöckchen am Anfang, das ich von Björn bekommen habe, weiterzugeben. Bones, du hast einen Podcast, der Kabis Podcast, und ich zwinge dich jetzt einfach dazu, wieder eine neue Folge zu machen. Du kriegst das Stöckchen, lass uns wissen, welches ist das sechste Stück auf der sechsten CD oder in der sechsten Stück in deiner Playlist. Veröffentliche das doch in der nächsten Folge von deinem Kabis Podcast. Ich dann den Link dazu auch auf www.hackerfunk.ch. Kann ich nicht mal gucken, nie los. Oder beim Bones können wir es natürlich auch so machen, dass du in deiner Amiga-Demo Diskettenschachtel, die sechste Diskette nimmst und einfach mal das erste Stück laufen lässt, was da kommt. Böse, böse, böse. Jo, und Björn, Gary Tipping, Stück Y, ist ein guter Tipp für die Podshots. Gut, so, jetzt kommen wir zurück noch zum eigentlichen Thema. Wir haben noch knapp 10 Minuten Sendezeit. Jetzt haben wir monoalphabetisch, polyalphabetisch und dann haben wir die Enigma-Maschine gehabt und alle haben eigentlich das Problem gehabt, dass die ganzen Kommunikationspartner von Anfang an müssen wissen, wie der Schlüssel geht. Und das kann unter Umständen ein Problem sein, nicht nur wegen Spionage, sondern auch aus logistischen Gründen. Robert?
Ja, also ich meine, vor allem mit dem Aufkommen vom Internet hat es ja extrem viele Möglichkeiten gegeben, mit extrem vielen Leuten zu kommunizieren. Also man kann sich zum Beispiel mal eine Firma anschauen, mittlere Firmen, sagen wir mal, wir haben 100 Mitarbeiter. Die 100 Mitarbeiter wollen miteinander kommunizieren und das am liebsten verschlüsselt. Also muss jeder von diesen Mitarbeitern mit jedem anderen einen Keimschlüssel ausmachen und er muss auch für jeden Mitarbeiter, mit dem er kommunizieren möchte, den Keimschlüssel irgendwo abspeichern.
Und also möglichst so, dass niemand anders den findet oder kann lesen.
Das ist definitiv so, ja.
Und das heisst 100 mal 100 mal, das gibt dann die sogenannte Prost-Formel.
Ja, ich denke, das ist sie, ja.
Hast du das vorher irgendwie ausgerechnet? Du bist noch eher der Mathematiker als ich.
Ja, es läuft dann so auf n mal n plus 1 geteilt durch 2 raus. Also bei 100 Leuten wären das ungefähr 5000. Schlüssel, die man generieren müsste. Und dann natürlich auch entsprechend verteilen müsste. Mhm. Ein Problem, das sich so nicht lösen lässt. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht und sich überlegt, dass über das Internet ja Geschäft gemacht werden, also ich möchte vielleicht manchmal etwas einkaufen, das wollte ich sicher nicht unverschlüsselt machen, dann kommt man schnell mal auf die Idee, dass jetzt braucht es dringend eine neue Form von Verschlüsselung.
Und die Verschlüsselung funktioniert so, dass man den Schlüssel eigentlich, ja, oder mindestens einen Teil vom Schlüssel öffentlich publiziert.
Das ist durchaus richtig, ja. Also grundsätzlich macht man es mal so, dass man zwei Schlüssel für benutzt. Einen zum Verschlüsseln und einen zum Entschlüsseln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel am Venti ein verschlüsseltes Mail schicken möchte, dann nehme ich den öffentlichen Schlüssel vom Venti, den ich auf einem Webserver, auf einem Keyserver, wo ich irgendwas herunterladen kann.
Zum Beispiel, also er ist bei mir auf meiner Webseite. Stichwort GNU-PG, da können wir mal eine eigene Sendung
machen darüber. Das ist da natürlich wirklich etwas, was man betonen muss. Also man kann nicht immer hundertprozentig sicher davon ausgehen, dass der Public Key, von dem man meint, dass er zu einer Person gehört, auch wirklich zu dieser Person gehört. Aber ich denke, das würde jetzt zu weit führen. Dass
ja, eben, wie gesagt, da, wir können wirklich mal eine eigene Sendung machen zu GNU-PG und PGP und so. Mhm. Ja, aber also angenommen, du hast jetzt den Schlüssel, meinen öffentlichen Schlüssel und du bist jetzt mal mehr oder weniger sicher, dass der von mir ist.
Dann kann ich deinen öffentlichen Schlüssel benutzen und eine Nachricht verschlüsseln und die dir zukommen lassen. Die einzige Möglichkeit, die Nachricht zu entschlüsseln, besteht darin, deinen Private Key zu benutzen. Und ich hoffe natürlich, dass du deinen Private Key sicher aufbewahrst.
Also das ist der zweite Teil von dem Schlüssel.
Der zweite Teil von dem Schlüssel, ja. Mhm.
Den darf niemand anders haben, darum ist er privat.
Genau, ja.
Aha.
Okay. Somit reduziert sich natürlich das Problem von der Schlüsselverteilung ganz, ganz gewaltig. Mhm. Man kann den Public Key auf dem Keyserver aufladen. Der Public Key auf dem Keyserver aufladen.
Richtig, ja, stimmt schon.
Genau, ja, stimmt. Ja.
Der Private Key will ich es nicht.
Definitiv nicht, nein.
Privat geteilt, aber der öffentliche, ja, der muss öffentlich sein, wie sonst klappt es.
Genau, ja. Übrigens, das ganze Prinzip, das beruht. Also, es ist mathematisch erwiesen, dass das ganze Prinzip funktioniert und dass es sogar sicher ist, wenn man vernünftige Schlüssellängen braucht. Die einzige Möglichkeit, die Verschlüsselung zu knacken, die besteht darin, dass man das Produkt aus zwei grossen Primzahlen faktorisieren kann. Und das in einer nützlichen Frist. Und das ist bis jetzt zum Glück noch niemandem gelungen.
Man hat, also unter anderem, weil man die Rechenkapazität noch nicht hat, oder? Nehme ich mal
das an. Ist so, und vor allem, weil es keinen effizienten Algorithmus gibt, wie man grosse Zahlen faktorisieren kann.
Faktorisieren ist?
Ja, faktorisieren ist in Primzahlen zerlegen.
Primzahlen zerlegen, also 2, 3,
also wenn 5. ich zum Beispiel 12 habe, dann sage ich einfach 12 ist 2 mal 2 mal 3. Und dann habe ich 12 in Primfaktoren zerlegt.
Okay, gut, das ist definitiv etwas für eine separate Sendung. Es ist auch so, dass uns langsam Zeit ausgeht. Sage ich mal, die nächste Sendung, der nächste Hackerfunk, findet am 7. März statt. Im Februar ist das immer einfach, da muss man eigentlich nicht gross studieren, außer wenn es ein Schaltjahr ist. Ersten Samstag im Monat, wieder am 7. Abend, wieder live. Voraussichtlich das Thema wird dann sein, Microblogging, also Twitter, Laconica und Konsorten, wobei wir uns da dann hauptsächlich werden auf Laconica stürzen, weil das offen ist. Aber ich greife vor, das hören wir dann. Jetzt nach uns kommt das Gay Radio, wie es uns gefällt. Ja, und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu Festkopfweh bekommen, oder wenn, dann nur wegen dem Thema und nicht wegen uns zwei. Und zum jetzt noch ein bisschen entspannen am Schluss, spielen wir noch etwas vom Chopin. Nämlich gibt es da eine geniale Webseite, archive.org, und dort hat es ganz einen Haufen Public Domain Aufnahmen und auch freie Musik. Ich wüsste jetzt, wie man verlinkt auf www.hackerfunk.ch. Tschüss miteinander. Bis in einem Monat. Würde jetzt echt den Chopin wieder spielen? Na, also, da ist ja. Ciao miteinander.